Ich möchte noch beten. Jesus, wir haben gerade in diesem Lied gehört, dass du vorhast, noch größere Dinge zu tun. Größere Dinge in unserer Stadt, in unserem Umfeld. Und Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du uns zeigst, was unsere Rolle dabei ist. Jesus, wir bitten dich, dass wir das wirklich erleben dürfen, dass du hier echte Wunder tust, dass du große Dinge in unserer Stadt tust. Bitte mach uns bereit dafür, auch durch jetzt dein Wort. Rede du jetzt zu uns. Amen. Heute geht's los. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und während der nächsten 6 Wochen wollen wir uns diesem Thema widmen, wie kann es gehen? Wie können wir den Menschen, die wir lieben, wie können wir denen Jesus nahe bringen? Wie kann das gehen oder wie kann es besser gehen als vielleicht bis jetzt? Und ich habe in der letzte Woche schon gesagt, wir machen hier jetzt keine Kampagne, mit der ich irgendwie eine Methode lerne, mit der ich meine Freunde geistlich manipulieren kann, mit der ich ihnen irgendwie eine Schuld oder eine Not einrede. Hauptsache, sie werden irgendwie zu Christen. Nee, es geht nicht um eine Methode, die unseren Saal füllt, die uns mehr Spende einbringt oder was auch immer, sondern als Gemeindeleitung haben wir uns dazu entschieden, die nächsten Wochen diesem Thema zu widmen, weil es die eine Hälfte unseres Jahresmottos, dieses Liebe hoch 4 Motto, perfekt auf den Punkt bringt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und unseren Nächsten zu lieben, das hat extrem viel damit zu tun, ihm Jesus näher zu bringen. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Das heißt, das, was wir jetzt die nächsten Wochen machen, das ist ein ganz wesentliches Kernelement, ein Fundament von Christsein. Kein Programmpunkt, sondern eher ein näher heranrücken an Gottes Herzschlag. Dass wir Gottes Auftrag zu unserem machen. Diese Missio Dei, diese Mission Gottes, die Sendung Gottes, dass wir die zu unserem machen. Jesus bringt laut Lukas 19, Vers 10 seine Mission, seinen Auftrag folgendermaßen auf den Punkt. Er sagt, der Menschensohn, damit meint er sich selber, Jesus spricht von sich manchmal mit diesem komischen Wort, Menschensohn, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das beantwortet, dieser Satz von Jesus, der beantwortet die Frage, warum ist er überhaupt auf diese Welt gekommen? Warum hat Jesus diese unvorstellbare Herrlichkeit, die wir uns wirklich nicht vorstellen können. Warum hat er die Herrlichkeit des Himmels, warum hat er die verlassen? Weil er retten wollte. Weil er retten wollte, was ohne ihn verloren wäre. Darum geht's Jesus, weil er diese Welt liebt, weil er die Menschen liebt, zu retten, was ansonsten verloren wäre. Jetzt hatte Jesus ja nur so ein paar Jahre, in denen er diese gute Nachricht, dass Gott diese Welt liebt und retten will. Er hatte nur ein paar Jahre, in denen er diese gute Nachricht, dieses Evangelium weiter verbreiten konnte. Dass Gott für diese Welt ist und nicht gegen sie. Und deswegen sagt Jesus einmal, weil die Zeit echt kurz ist, da betet er, spricht zu seinem himmlischen Vater und er betet, Vater, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie, meine Nachfolger, in die Welt gesandt. So wie Jesus der Gesandte Gottes ist, so macht Jesus jetzt seine Nachfolger, uns, zu Gesandten, um seinen Auftrag, Boten zu sein, fortzuführen. So wie Jesus gekommen ist, um Euangelion, gute Nachricht zu bringen, so sind wir das jetzt auch. Und wenn man sich das überlegt, das ist eigentlich was extrem Verrücktes, dass Gott die Botschaft zur Rettung der Welt, dass er das nicht zur Chefsache macht, damit da ja nichts schief geht, sondern dass er das dir und mir anvertraut. Ich finde das unbegreiflich. Jesus legt es in unsere Hände, was er hier für ein Bild abgibt. Ich finde diesen Gedanken, dass wir Jesu Hände, Füße, Münder, Gesichter, Arme, was auch immer sind, dass wir Jesus repräsentieren. Ich muss sagen, ich finde diesen Gedanken ein Stück weit beängstigend. Weil der überträgt uns eine enorme Verantwortung.
ob mein Freund den Eindruck gewinnt, dass an dieser Sache mit diesem Jesus was dran ist, das liegt zu einem großen Teil bei mir. Und das ängstigt mich. Und gleichzeitig fordert mich das extrem raus. Und wenn ich mein Leben bis jetzt anschaue, dann muss ich gestehen, dann bin ich relativ unzufrieden mit diesem Output, der da passiert ist, mit dem Ergebnis bis jetzt. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit euch, dass manchen von euch das ähnlich geht. Und deswegen wollen wir die nächsten Wochen lernen, wie kann das vielleicht besser gehen. Und ich möchte heute Morgen mit uns zusammen eine Geschichte anschauen, wo jemand dafür gesorgt hat, dass eine Jesus-Begegnung stattgefunden hat. Eine Jesus-Begegnung der besonderen Art. Und die steht in Lukas Kapitel 8. Das ist die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Können Sie hier vorne mitlesen. Das Volk hörte allem zu, steht da, was Jesus sagte. Davor wird berichtet, dass Jesus große Reden hält und war viel Volk da und das Volk hörte ihm zu, was er sagte. Und als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, wortwörtlich einen Sklaven, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Das ist der Text. Und ich möchte heute anhand von diesem Text 4 Punkte aufzeigen, die mir hier wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist die Sicht für meinen Freund. Wir sind hier in Kapernaum, kann man so und so aussprechen oder übersetzen. Und das würde man sagen, das ist so die Heimat, der Heimathafen von Jesus. Von dort aus hat er viel gewirkt, sich dort immer wieder auch hin zurückgezogen. Und in Kapernaum, in dieser kleinen Stadt, da war ein Hauptmann. Und dieser Hauptmann war vermutlich ein Römer. Und der Hauptmann hatte viele Leute unter sich. Zig Soldaten, für die er zuständig war. Und was er noch hatte, war einige Sklaven. Er hatte eine ganze Reihe Menschen, für die er Verantwortung hatte, die ihm unterstanden. Und einer von den vielen, ist todkrank. Und obwohl es nur ein Sklave war, und Sklaven waren Rechtlose, um die musste man sich nicht kümmern, trotzdem kümmert das den Hauptmann. Da steht, er schätzte ihn sehr, er war ihm sehr wichtig. Der lag ihm am Herz. Und sein Zustand war ihm nicht egal. Rein theoretisch hätte es ihm völlig egal sein können, wie es diesem Sklaven geht. Wenn der gestorben wäre an dieser Krankheit, er hätte sich einfach einen neuen Sklaven holen können. Überhaupt kein Problem. Aber es war es ihm nicht. Der Hauptmann wusste, woran sein Sklave litt. Der wusste, was los war mit dem. Weil er ihm nicht egal war. Bei mir ist so, Gott sei Dank, dass die wenigsten meiner Freunde todkrank im Sterben liegen. Aber ich glaube, dass trotzdem bei vielen meiner Freunde, bei vielen unserer Freunde und Bekannte so ein stilles Leiden ist. Der Philosoph Henry David Thoreau, der hat mal gesagt, most men lead lives of quiet desperation. Die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung. Das sieht man nicht, diese Verzweiflung. ist ein atheistischer Philosoph, kein Christen. Er sagt, wenn ich so durch die Menschheit anschaue, da ist viel Verzweiflung unter der Oberfläche. Und ich glaube, er hat recht damit. Und ich würde euch gerne eine Frage stellen. Kennst du deinen Nachbarn, deinen Freund so, dass du auch seine Not kennst? Und ja, wir leben in anderen Zeiten, die Nöte sind manchmal nicht so ganz offensichtlich, aber kennen wir die Leute um uns herum wirklich so gut? Und ich rede nicht von 10 Leuten, sondern von 1, 2 Leuten. Kennen wir die Leute so gut? Weiß ich, worunter mein Nachbar leidet, der morgens um 6 aus dem Haus geht und abends um 10 wiederkommt? Was ist die Not von meiner Kollegin, die einen vollen Job zu managen hat und noch die Hauptverantwortung für die Kids hat? Was ist ihre Not? Kennen wir die Menschen? Paulus sagt mal in Römer 15, jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seine Mitmenschen zum Guten ermutigt und den Mitmenschen im Glauben stärkt. Und wenn wir so leben sollen, dass wir unsere Mitmenschen im Glauben stärken, dann muss ich doch wissen, damit ich ihn im Glauben stärken kann, muss ich doch wissen, wie geht's ihm? Muss ich ihn kennen? Muss ich seine Not kennen? Muss die Not auch ernst nehmen? Und ich muss mich auch um diese Not kümmern. Und ich würde gern noch eine zweite Frage anschließen. Nicht nur kennst du die Nöte von einem Freund, sondern hast du enge Beziehung mit Menschen, die nicht Christen sind? Enge Beziehung, nicht oberflächliche, sondern enge Beziehung mit Menschen, die nicht Christen sind. Ich glaube, das ist für viele von uns irgendwie schwierig geworden, warum auch immer. Aber wir halten uns, das ist so mein Eindruck, zunehmend vermehrt in so einem christlichen Ghetto auf. Und das ist wunderbar schön gemütlich, weil wir teilen dieselben Werte und haben die gleichen Moralvorstellungen. Und wir können über alles beten und das ist wunderbar. Das ist schön und richtig und wichtig. Ich bin heute Nacht vom Kirchentag gekommen. 3 Tage, 200.000 Christen, 250.000 Christen in Stuttgart. Das ist schön, unter Christen zu sein. Aber da dürfen wir nicht bleiben. Das darf mal eine Tankstelle sein. Wir können nicht den ganzen Tag an der Tankstelle stehen bleiben. Irgendwann ist der Tank voll und dann müssen wir raus. Dann müssen wir die PS auf die Straße bringen. So, die Frage, kennen wir Menschen, die noch nicht Christen sind? Kennst du Leute, so wie der Hauptmann seinen Sklaven kannte, der eigentlich in einer anderen Lebenswelt war, Hauptmann, Sklave? Aber kennst du Menschen so, wie das bei ihm war, dass sie dir wirklich lieb und wertvoll sind? Dass es eine enge Beziehung ist, dass du schaust, wie kann ich einer Not begegnen, die da vielleicht vorherrscht? In Vers 3 von unserem Text, da sieht man, der Hauptmann, der kennt seinen Sklaven und er sucht jetzt einen Weg, wie er ihm helfen kann. Und das ist der zweite Punkt, was hier unglaublich deutlich rüberkommt, was mich so angesprochen hat. Und ich glaube, dieser Punkt jetzt, das ist der Dreh- und Angelpunkt für die komplette Reihe, die wir jetzt machen. Der Hauptmann ist zutiefst davon überzeugt, dass Jesus seinem Freund helfen kann. Und zwar nur Jesus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der kompletten Reihe. Der Hauptmann ist zutiefst davon überzeugt, dass nur Jesus seinem Freund helfen kann. In Vers 3, da wird berichtet, dass er von Jesus hört. Und jetzt dieser Hauptmann, der war Römer, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und weil er vermutlich Römer war, hat er bestimmt nicht so eine falsche Messias-Vorstellung gehabt, wie das manchmal in Israel war, sozusagen, dass da der Messias kommt, der einen von den bösen Römern befreit. Diese Vorstellung hatte er als Römer vermutlich nicht. Aber das, was er von Jesus gehört hat, was in dieser Stadt, für die dieser Hauptmann zuständig war, was er da gehört und gesehen hat, was er da von die Geschichten, die er über Jesus gehört hat, die haben in ihm so eine gigantisch große Überzeugung geweckt. Diese Überzeugung, mein Freund, der im Sterben liegt, der braucht Jesus. Und zwar dringend. Und er tut alles, was in seiner Macht steht, um seinem Freund bestmöglich zu dienen, damit Jesus kommt und heilt. Anscheinend war er ein Förderer der örtlichen Synagoge, da steht, er hat da was gebaut und daher überlegt er, wie kann ich diesen Jesus am besten gewinnen? dass er meinem Freund hilft. Und deswegen schickt er die Vorsteher der Synagoge zu Jesus und lässt Jesus durch sie bitten, dass er doch kommt, um zu helfen, um heil zu machen. Und Jesus macht sich auf den Weg, und als Jesus schon unterwegs ist, da schickt er nochmal Freunde los. Dieser Hauptmann hat so eine unfassbare Hochachtung. Der Hauptmann vor dem Zimmermann. Der hat so eine Hochachtung, dass er es gar nicht wagt, ihn persönlich anzusprechen, geschweige denn ihn in sein Haus zu lassen. Der hat so ein Riesenvertrauen, dass er Jesus ausrichten lässt, ein Wort von dir, Jesus, reicht. Ich weiß, wie das ist mit Befehlen, die ausgeführt werden. Ich stehe selber in der Befehlskette, ich empfange Befehle und muss sie tun. Wenn ich was sage, dann passiert es auch. Ein Wort von dir, Jesus. Bei dir ist es genauso. Ein Wort von dir, das reicht. Ich weiß, du hast die Macht, grundlegend in das Leben einzugreifen meines Freundes. Ein Wort von dir reicht. Die eigene Überzeugung, das ist der entscheidende Punkt. Denn wir brauchen uns nur dann überlegen, wie wir unsere Freunde besser mit Jesus bekannt machen können. Wenn wir wirklich überzeugt davon sind, wenn wir das wollen. Solange ich nicht überzeugt davon bin, dass das Beste, das absolut Beste, was meinem Nachbarn passieren kann, eine Begegnung mit Jesus ist, so lange werde ich ihn auch nicht mit Jesus bekannt machen. Und dabei vielleicht riskieren, auch mal schief angeschaut zu werden. Und ich bitte euch, dass ihr euch mal fragt, bin ich überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was mir persönlich passiert ist? Dass ihr euch für euch selber fragt, bin ich davon überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was mir in meinem Leben bis jetzt passiert ist? Dass das die Begegnung war, die mein Leben grundlegend verändert hat. Wenn du davon nicht überzeugt bist, dann wird dieses ganze Thema, werden die nächsten 6 Wochen nur Krampf sein. Wird dieses ganze Thema Evangelisation irgendwie Krampf sein, dann wird das nicht, dann ist das Christenpflicht, aber mehr nicht. Aber wenn du überzeugt bist, dann wirst du nicht mehr zu stoppen sein. Meine Mama, die ist eine sensationelle Missionarin auf dem Gebiet der Küchengeräte. Meine Mama hat irgendwann ein neues Küchengerät bekommen, also sie ist auch sonst eine gute Missionarin, aber sie hat irgendwann ein neues Küchengerät bekommen von einer Firma, die sonst eher für Staubsauger zuständig ist. Und sie hat dieses Ding bekommen, was so viel kostet wie 10 Staubsauger oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie das bekommen und sie wurde seitdem zu einer Missionarin. Und es war unerträglich, ja. Man konnte kein Essen bei ihr essen und sagen, das habe ich mit dem Thermomix gemacht. Jetzt habe ich es gesagt. Egal, ihr wusstet sowieso. So, es ging kein Kuchen. Ja, den Teig habe ich da drin gemacht. Guck mal, wie fein das geraspelt ist. Habe ich da drin gemacht. Wollt ihr nicht auch einen? Ja, wenn du uns den zahlst, gerne. So, und sie hat nicht mehr aufgehört. Und wir waren als Familie irgendwann einfach komplett genervt. Weil Mutter, jedes Mal, wenn wir als Familie zusammenkamen, es ging immer, wirklich, es ist nicht übertrieben, es ging immer um dieses Ding. Und irgendwann hat gesagt, ja komm, wir nehmen einen, wenn du uns ihn schenkst. Genau. Und ich dachte, als ich mich vorher dachte, wer fällt mir ein, der von einer Sache wirklich überzeugt ist? Und da ist mir das eingefallen, wo ich dachte, die war so überzeugt davon, und wir sind es inzwischen auch, ihr merkt es ja jetzt gerade, dass, wenn ihr einen Vertrag abschließen wollt, nein, Spaß. Aber das Ding ist, Evangelisation, von was überzeugt zu sein, das ist keine Methode, wo ich lerne, wie sage ich das, 3 Schritte oder wie auch immer, sondern das ist eine Herzensangelegenheit, wovon ich begeistert bin. Das will ich weitergeben. Wenn ich nicht begeistert bin von dem, was Jesus für mich ist, wenn ich nicht begeistert bin von diesem Wert, den Jesus mir zuspricht, von seinem Vergeben, von seinem Hoffnung geben, von seiner Perspektive geben, auch über dieses Leben hinaus. Wenn ich davon nicht begeistert und überzeugt bin, dann habe ich nichts weiterzugeben. Und deswegen würde ich euch bitten, jetzt mal eine kurze Praxisübung zu machen. Das hier quasi ja ein sicherer Rahmen. Fragt doch jetzt mal euren Nachbarn. Wenn ihr ihn nicht kennt, stellt euch ihm einmal kurz vor mit Namen, wer bist du? Und dann fragt ihn doch mal, warum bist du begeistert von Jesus? Was ist das Besondere an Jesus für dich? Was bedeutet Jesus dir? Fragt euch das mal gegenseitig, erzählt euch in einer Minute. Mehr Zeit habt ihr bei anderen Menschen auch nicht. Eine Minute, was ist das Besondere, was Jesus für dich ist? Eine Minute und dann wird gewechselt. Ding, 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 ding. Bitte einmal wechseln, jetzt ist der andere dran. Der andere ist dran. Entweder der andere hat nichts zu sagen. Ihr habt noch 30 Sekunden oder so. Das, was ich gerade gesehen habe, ich habe leider nicht gehört, was ihr euch gesagt habt, das hätte mich echt interessiert. Das fand ich, das sah schon mal ziemlich gut aus. Aber überlegt einfach nochmal, vielleicht habt ihr gerade gemerkt, boah, das fällt mir gar nicht so leicht, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Das auf den Punkt zu bringen, und zwar nicht in, ich sag mal, frommen Phrasen, sondern in allgemeinverständlichen Sätzen, was das Besondere ist, was Jesus in mein Leben gebracht hat. Und ich vermute, das ist für jeden von uns irgendwie was anderes, hat auch eine andere, irgendwie so andere Facetten, je nach Alter, nach Lebenssituation, glaube ich, bedeutet auch der Glaube ein Stück weit vielleicht Unterschiedliches für uns. Aber wenn ihr merkt, das ist mir gerade schwer gefallen, das auf den Punkt zu bringen, das wirklich in 3, 4, 5 Sätzen so zu sagen, dass es auch mein Freund, der Jesus bis jetzt noch nicht kennt, dass der das versteht, dann möchte ich euch echt bitten, investiert mal diese Woche ein paar Minuten und schreibt euch das mal auf. 3 Sätze. Was ist das Besondere, das Einzigartige, was Jesus in mein Leben gebracht hat? So, diese Überzeugung, dass Jesus die Antwort ist. Und wenn wir diese Überzeugung gewonnen haben, für uns persönlich, uns dann an Menschen gibt, den wir schätzen, den wir lieben, wo wir Beziehungen zu haben, dann kommt das Nächste, was auch in dieser Geschichte kommt, dass wir diesen Menschen zu Jesus bringen, beziehungsweise Jesus zu ihm bringen, dass wir die beiden miteinander in Kontakt bringen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem denken wir tendenziell schief. Ganz oft denken wir, dass, wenn es darum geht, jemand mit Jesus in Berührung zu bringen, dass es darum geht, ihn mit zu einer Veranstaltung zu bringen. Wenn wir über das Thema Evangelisation nachdenken, denken wir, okay, dann und dann ist ein Gottesdienst, also am Sonntag, da lade ich ihn zu ein. Oder ich lade ihn zum Alpha-Kurs ein. Und das ist alles gut und wichtig, aber wenn wir ausschließlich so denken, dann nehmen wir Jesus nicht ganz ernst, weil wir dann die Verantwortung für die Sendung an so ein paar Experten übertragen. Wir trauen uns vielleicht zu, eine Einladung auszusprechen, zu einem Gottesdienst mitzukommen. Und hoffen dann, dass die eigentliche Berührung, das eigentliche in Berührung mit Jesus bringen, dass es dann durch uns Pastoren, zum Beispiel durch die Predigt passiert. Und dann, was dann passiert ist, Die Predigt wird plötzlich alles entscheiden. Und wehe, wehe, die ist an diesem Sonntag nicht gut, wo ich ausgerechnet jetzt mal meinen Freund dabei hat. Dann ist das Feld für alle Zeiten verbrannt. Oder wehe, die Leute im Alpha-Kurs machen keinen guten Job, sind nicht so nett, das Essen ist angebrannt. Wehe, da ist irgendwas, dann wird da nichts mehr draus. Ich glaube, das ist der fünfte Schritt vor dem ersten. Ja, manchmal funktioniert das so. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen, wo Menschen wirklich in Berührung mit Jesus kommen, da geht Beziehungsevangelisation, eine Veranstaltungsevangelisation voraus. Weil ihr seid doch, du bist doch der Mensch, du bist doch die Person, der dein Freund vertraut, deswegen ist es dein Freund. Du bist doch die Person, der dein Nachbar vertraut, der den Schlüssel gibt, wenn er in Urlaub geht, um ins Haus zu gehen. Der vertraut doch nicht mir als Pastor. Der vertraut dir als Freund. Und wenn du ihm Jesus nahegebracht hast, auf eine Art, die ihn wirklich anspricht, die seine Not ernst nimmt, die ihm weiterhilft, die ihm Antwort gibt auf die Herausforderungen, in denen er steht oder sie steht, dann kann auch eine noch so schlechte Predigt nichts kaputt machen oder nicht so viel. So. Bisschen Demut muss auch dabei sein, ja. Bei dem Hauptmann ist es so, der arrangiert diese Begegnung. Der sorgt dafür, dass hier irgendwie Kontakt aufgenommen wird. Er lässt Jesus ausrichten, könntest du bitte meinem Freund helfen? Und er legt Jesus mit so einer Überzeugungskraft in den Ohren. Er bittet ihn so intensiv, wie Jesus es kaum erlebt hat. Der sagt, Jesus, könntest du nur ein Wort sprechen aus der Ferne? Ein Wort. Der muss dich noch nicht mal sehen. Der braucht keine Vision, der braucht keine Erscheinung. Könntest du mit einem Wort ihn heil machen? Ich vertraue dir. Ich weiß, dass du das hinbekommst, weil du die Macht dazu hast. Du kannst ihn heil machen, im ganzheitlichen Sinne. Sag bitte nur ein Wort. Und ich bin überzeugt, das ist ein Punkt, ein Aspekt, den können wir nicht überschätzen. Den können wir überhaupt nicht wichtig genug nehmen. Nämlich Jesus in den Ohren zu legen. Jesus zu bitten, dass er unsere Freunde berührt. Unseren Freund, unsere Freundin zu Jesus zu bringen. Im Gebet. Ihr habt alle am Eingang so ein Kärtchen bekommen. Wie eine VIP-Karte, very important person, sehr wichtige Person, einmal eins. Und auf diesem Kärtchen ist hinten drauf, steht, ich möchte jeden Tag einmal eine Minute für meine Freundin beten. Er sie heißt, Strich, und dann ist da drunter ein Vers aus Kolosser 4, Vers 4, da steht, Herr, gib mir die Möglichkeit, von dir offen und frei zu reden. Und ich möchte euch jetzt bitten, vielleicht während dieser Predigt sind euch schon, habt ihr genau diese Person vor Augen gesehen? Oder wisst, ich glaube, das ist die Person, die Gott mir anvertraut hat, der ich Jesu Gesicht widerspiegeln soll. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr eine Minute überlegt, vielleicht müsst ihr gar nicht so lange überlegen, und den Namen von diesem Menschen hier draufschreibt. Und dann werden wir eine Minute Stille machen, in der ihr dieses Gebet sprechen könnt. Und dann werde ich die Predigt noch zum Ende bringen. Habt ihr alle diesen Zettel? Wer ihn nicht hat, kann ihn sich hinten noch holen oder nachher auch aufschreiben. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt alle aufstehen. Aber schreibt es auf, legt es, und ich möchte euch herausfordern, legt diesen Zettel die nächsten 42 Tage, klemmt ihn irgendwo hin, wo ihr ihn jeden Tag seht und betet 42 Tage lang. Einmal eine Minute pro Tag für diesen Mensch. Eine Minute. Das sind 42 Minuten über 6 Wochen. Eine Minute für diesen Mensch, dass ihr eine Möglichkeit bekommt, ihm Jesus nahezubringen, dass Jesus ihn anrührt. 42 Tage. Einmal eine Minute. 42 Tage mal eine Minute. 42 Tage, das kann sich ganz schön lang anfühlen. Ich bin relativ ungeduldiger Mensch und ich hätte ganz oft gerne auch bei diesem Thema, dass Dinge schneller gehen. Das muss zackig gehen. 2 Tage beten und dann muss doch bitteschön was passieren. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Das geht mir auch nicht in den Kopf rein. Ich verstehe es nicht, warum Gott sich manchmal so viel Zeit lässt oder warum es nichts passiert scheinbar. Es gibt einen Freund von mir, für den bete ich mittlerweile seit 15 Jahren. Nicht regelmäßig, leider. Es gibt immer mal Phasen, da bete ich intensiver, dann irgendwie vergesse ich es wieder. Aber immer wieder. Und er tut sich nichts, seit 15 Jahren nicht. Was mich an dieser Geschichte extrem ermutigt, ist, wie dieser Hauptmann nicht aufgibt. Nach dem ersten Bitten schickt er noch diese zweite hinterher. Er schickt seine Freunde Jesus entgegen und intensiviert seine Bitte nochmal. Rein theoretisch hätte er schauen können, nach dem ersten Mal, ist da schon was passiert? Ist er heil geworden? Nee, okay, hat wohl nicht funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Lass ich's halt bleiben. Aber nee, der lässt sich nicht ermutigen, der lässt nochmal anfangen, intensiviert nochmal, trägt sein Anliegen wieder vor. Und dann, als seine Freunde nach Hause kommen, erleben sie sozusagen, hier ist was passiert. Und was ich hier so schön finde, ist, wie dieses Wunder erzählt, wie von diesem Wunder berichtet wird. Das ist völlig unspektakulär. Das ist in so einem Nebensatz. Als sie nach Hause kamen, stellten sie fest, dass er gesund war. So, als ob es darum überhaupt nicht ginge. Also als ob Lukas uns sagen wollte, Leute, da müssen wir doch jetzt überhaupt nicht mehr viele Worte drüber verlieren. Das ist doch klar, dass da was passiert. Es ist doch klar, dass ein Wunder passiert, wenn du jemanden mit Jesus in Verbindung bringst. Wenn du deinen Freund vor Jesus bringst. Wenn du ihn aus voller Überzeugung intensiv Jesus anbefehlst. Dann ist doch eigentlich das Ergebnis völlig klar. Müssen wir gar nicht viele Worte drum verlieren. Und ich wünsche uns allen dieses Vertrauen, das dieser Hauptmann in Jesus hatte. Dass wir mutig beten. Aus dieser Überzeugung heraus, dass Jesus das Beste ist. Was unserem Freund, unserem VIP im Hier und Jetzt passieren kann. Und auch, dass es das Beste ist, was ihm für die Ewigkeit passieren kann. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, du hast es gerade gehört, diese stillen Gebete, die gesprochen wurden. Jesus, du siehst unsere VIPs, du siehst unsere Freunde, die jetzt mit Namen hier auf diesen Kärtchen stehen. Menschen, wo wir glauben, dass wir vielleicht dieser Anstoß sein könnten, dass sie dir begegnen. Und Jesus, wir bitten dich als Gemeinde, dass du jetzt schon diese Worte sprichst. Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von diesen Menschen, für die wir gerade gebetet haben, dass du ihn anrührst, dass du sie anrührst und dass du sie vorbereitest. Und Jesus, wenn wir irgendwie noch unsicher sind, was du eigentlich für uns bedeutest, warum das nötig sein sollte, dann bitte ich dich, dass du in uns in der nächsten Zeit, in dieser Woche, wirklich diese Überzeugung schaffst. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns neu diese Überzeugung schenkst, dass du das Beste bist, was uns hier passieren konnte. Wir sind gespannt, was du tun wirst auf die Wunder, die wir erleben werden. Amen.